¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Sommerzeit ist Arbeitszeit, nicht nur für uns vom Onda Info. Während hier in Europa immer öfter Obst und Gemüse aus den Großbetrieben Lateinamerikas auf den Tisch kommt, ackern sich an die 75 Millionen Kleinbauern in Lateinamerika auf ihren Feldern ab. Die Früchte ihrer Arbeit haben kaum Zugang zu den Märkten, seien sie nun lokal oder international. Warum ihre Ernten kaum zum Überleben reichen und was sich ändern müsste, hört ihr in diesem Onda Info. An großen Infrastrukturprojekten wie Staudämmen arbeiten hingegen eifrig viele lateinamerikanische Regierungen. Mit Versprechen wie Arbeitsplätzen und ökologisch einwandfreie Energie werben sie für ihre Projekte. Warum aber Teile der Bevölkerung gegen diese Vorhaben sind, beschreiben wir in einem Hintergrundbericht. Ihre Arbeit genießen zu 100% die kubanischen Rapper Orishas. Sie leben zwar seit 10 Jahren in Europa, ihre Heimat tragen sie aber auch weiterhin im Herzen und wissen zudem ganz genau, was auf der Insel vor sich geht. Wir haben ihr Konzert in Berlin genutzt, um ein wenig mit ihnen zu plaudern. Wie so oft starten wir aber mit Kurznachrichten, diesmal aus Kolumbien und Guatemala.
Kolumbien. Am vergangenen Donnerstag, den 9. August, gedachte die internationale Gemeinschaft den indigenen Völkern dieser Welt. Anlass war der Internationale Tag der indigenen Völker. Dass dieser Tag kein besonderer Grund zur Freude ist, veranschaulichen exemplarisch die aktuellen Berichte aus Kolumbien. Allein in der ersten Hälfte 2007 wurden dort insgesamt 17.000 Angehörige indigener Völker Opfer von Übergriffen, Gewalttaten und Vertreibung. Als schwächste Glieder der kolumbianischen Gesellschaft sehen sich die Indigenas mit der Straflosigkeit der Täter und einem Desinteresse der Regierung an ihrer Lebenssituation konfrontiert. Sie befinden sich meistens mitten im bewaffneten Konflikt, den die kolumbianischen Streitkräfte bereits seit Jahren mit paramilitärischen Gruppen oder der Guerilla ausfechten. Die Kämpfe innerhalb ihres angestammten Territoriums machen es zudem unmöglich, für einen geregelten Lebensunterhalt zu sorgen. Felder liegen brach oder sind vermint. Die Jagd und der Fischfang sind lebensgefährlich geworden. Aus diesem Grund hat die Unterernährung gerade unter Kindern und Jugendlichen alarmierende Ausmaße erreicht. Für viele indigene Gemeinden bleibt nur die Flucht zu Nachbarvölkern oder in die benachbarten Länder Brasilien, Venezuela und Panama. Insgesamt sind in Kolumbien alle 80 noch existierenden indigenen Völker von dem innerstaatlichen Konflikt betroffen. Sie repräsentieren gerade einmal 3% der Gesamtbevölkerung. Je länger keine übergreifende Lösung für den gesamtgesellschaftlichen Konflikt in Sicht ist, so unwahrscheinlicher wird auch für die indigenen Völker das kulturelle und physische Überleben auf ihrem eigenen Land.
Guatemala. Knapp einen Monat vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen nehmen die Gewaltakte gegen Kandidaten des linken und gemäßigten Lagers weiter zu. Zuletzt traf es die Mitte-Links-Partei von Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú. Leon Bravo, Regionalkandidat der Provinz San Marcos, wurde von 2 Schüssen zersiebt im Kofferraum seines Autos gefunden. 2 weitere Kandidaten entkamen nur knapp weiteren Anschlägen. Als Täter kommen rechte Milizen oder die Drogenmafia in Frage, die wiederum mit den traditionellen guatemaltekischen Machteliten eng verwoben sind. Doch eigentlich müssten diese Machteliten keine Furcht vor Rigoberta Menchú und ihrer Partei haben, dümpeln doch beide seit Monaten in den Umfragen bei unbedeutenden 2%. Favorit ist nach wie vor Álvaro Colom, der sich bereits zum 4. Mal um das Präsidentenamt bewirbt. Seine sozialdemokratische nationale Einheit der Hoffnung UNE hat denn auch die meisten Opfer dieses mit über 40 Toten äußerst blutigen Wahlkampfes zu beklagen. Anlässlich der Wahlen in Guatemala bringen wir in 2 Wochen ein Onda-Info-Spezial.
Vienes de donde ya estuve.
Vienes de donde ya estuve.
Siempre cruzas mi camino.
Siempre cruzas mi camino.
Seco sabor de tu vino.
Seco sabor de
con tu sangre. Contagia y apesta. En esta casa seas breve. Nunca digas palabrotas. No levantes la cabeza. No te hagas la idiota. Si hoy escribo en las paredes algún dicho del pasado,
esos que se dan en la vida, de esos que no valen nada. Y me veo tan distante cuando miro mi pasado. En mi pecho se abre un puerto, loco amor más que incierto. De tu abrazo engañoso deshago el nudo y descanso. De tus trampas salto el pozo, jamás olvidaré.
In Lateinamerika leben 75 Millionen Kleinbauern. Der überwiegende Teil von ihnen bewirtschaftet kleine Schollen für den Eigenbedarf, ohne Anschluss an die Vertriebswege des Großhandels. Die wirtschaftliche Situation der Kleinbauern ist daher äußerst prekär. Die überwältigende Mehrheit lebt in extremer Armut. Und ohne ein Umdenken in der Agrarpolitik werde das auch so bleiben, prophezeit der Agraringenieur Jack John Choll, der von 1970 bis 1972 Landwirtschaftsminister Salvador Allende war.
In general forman parte los pobres rurales de América Latina y por lo tanto toda política destinada a combatir la pobreza rural tiene que tener en cuenta la situación de los pequeños agricultores.
Die meisten Kleinbauern Lateinamerikas sind arm und prägen das Bild der ländlichen Armut. Deshalb müsste die Armutsbekämpfungspolitik für die ländlichen Regionen bei den Bedürfnissen der Kleinbauern ansetzen. Dies ist aber nicht der Fall. Die meisten Länder Lateinamerikas sorgen sich vielmehr um ihre landwirtschaftlichen Großbetriebe, da sie für den Export produzieren und somit Devisen bringen. Die Kleinbauern werden von der Politik total vernachlässigt. Selbst in den Ländern, die eine Agrarreform durchführen, kommt diese Politik zwar den Landlosen, aber nicht den Kleinbauern zugute. Vor allem der Zugang zu Land, zu Know-how und Krediten müsste verbessert werden, damit sich die Kleinbauern besser organisieren und unter besseren Bedingungen produzieren können.
Eine Agrarreform steht in Lateinamerika seit den 60er Jahren nicht mehr auf der Tagesordnung. In fast allen lateinamerikanischen Ländern ist die Agrarpolitik lediglich auf den Export ausgerichtet. Von Brasilien abgesehen gibt es heute auch keine breite soziale Bewegung, die eine Agrarreform einfordert. Zumal die ländlichen Regionen im Zuge der Globalisierung gegenüber den Städten stark an Bedeutung verloren hätten und schon deshalb von der Politik außer Acht gelassen würden, kritisiert der chilenische Agraringenieur und Ex-Landwirtschaftsminister Jack John Choll.
Die neoliberale Globalisierung führt dazu, dass die ländliche Welt völlig in den Hintergrund gerät. Alles ist in den großen Städten konzentriert, die großen Firmen, die multinationalen Unternehmen, und hier dreht sich alles um den Freihandel. Daher sind die Wirtschaften Lateinamerikas weiterhin nur auf Export ausgerichtet. Der Exportsektor wird von den Regierungen massiv subventioniert, während die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung zunehmend nicht gesichert ist.
Bei den internationalen Agrarverhandlungen in der WTO können sich die lateinamerikanischen Regierungen nicht durchsetzen. Bisher sind die EU und die USA nicht auf die Forderung nach einer Absenkung ihrer Agrarsubventionen eingegangen. Jack John Choll steht dieser Forderung ohnehin kritisch gegenüber. Wenn der Marktzugang für lateinamerikanische Agrarprodukte in der EU und in den USA verbessert würde, könnte sich die Bevorzugung von Großbetrieben zum Nachteil kleinbäuerlicher Strukturen noch verstärken.
Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Agrarsubventionen in zukünftigen Verhandlungen abgeschafft und dass sich die Handelsbedingungen für die lateinamerikanischen Länder verbessern werden. Stattdessen sollten wir auf eine Politik setzen, die die Ernährungssicherheit der Bevölkerung verbessert. Die Rolle des Staates muss gestärkt werden, denn der Markt wird das Problem der Armut nicht lösen. Ich halte es für notwendig, den ländlichen Raum aufzuwerten. Wir sollten in kleinbäuerliche Kooperativen und Vertriebsstrukturen investieren und den gemeindebasierten Tourismus fördern. Denn dadurch werden Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen.
Doch es tut sich auch was in der Agrarpolitik lateinamerikanischer Länder. Venezuela fördert Agrarkooperativen mit Mikrokrediten, Schulungen und Vertriebseinrichtungen. Und auch in Brasilien macht das zu Beginn Lulas erster Amtszeit vollmundig ausgerufene Null-Hunger-Programm zumindest kleine Fortschritte. Die Lebensmittelingenieurin Maria de Fátima Alfonso Sampaio, die sich in Brasilien für mehr Ernährungssicherheit einsetzt, hält die anhaltende Kritik an Lulas Null-Hunger-Programm für ungerechtfertigt. Die wichtigste Maßnahme der Regierung war ihr zufolge der Erlass eines Gesetzes, das der Regierung ermöglicht, Kleinbauern Agrarprodukte abzukaufen und diese an ärmere Bevölkerungsschichten zu verteilen.
que permite ao governo comprar dos agricultores familiares, dos pescadores.
Das neue Gesetz erlaubt es der Regierung, Produkte von Kleinbauern, Fischern und traditionellen Gemeinden zu kaufen. Conabi, die Zentralstelle für Lebensmittelverteilung, hat Agrarkooperativen und Fischergemeinden identifiziert, die es nicht schaffen, ihre Produkte zu vermarkten. Also kauft die Regierung ihnen die Produkte im Voraus ab. Die Conabi gibt die Lebensmittel an Stadtteilkomitees oder an die Kirche ab, die wiederum die Verteilung managen, damit die Lebensmittel an die geliefert werden, die sie am dringendsten brauchen.
Sichtbarer Ausdruck eines gestiegenen Bewusstseins der Regierungen für die Armut auf dem Land ist die erste lateinamerikanische Konferenz für Ernährungssicherheit, die Anfang Juni in der kolumbianischen Kleinstadt Tiramar stattfand. Immerhin schafften es Wissenschaftler und Politiker, einen Index für Ernährungssicherheit zu entwickeln, der sich nicht nur am Einkommen, sondern an der tatsächlichen Ernährungs- und Lebenssituation der Menschen orientiert. Das ist ein Anfang, dem allerdings eine entschlossene und integrale Politik für die ländlichen Regionen Lateinamerikas folgen müsste.
Retener
todo lo que te haga tener miedo a perder.
Todo está pensado, controlado, puedes creer.
Enormes salvajadas, todo por no saber.
Toda inteligencia, paciencia, interés.
Todo lo complicado está acabado, está por ver.
Todo lo interesado en descubrir o resolver.
Será frenado, aniquilado, lo harán desaparecer.
Un siglo va bien, un siglo va mal. Por eso esta era me parece anormal. Un siglo va bien, un siglo va mal. Por eso esta era me parece fatal. Quiero ser libre.
No me hagas sentir mal.
Quiero estar solo.
Porque nada, nada me da igual.
Quiero hacer algo
que no me haga delirar.
Solo vivir.
Y que simplemente parezca normal. Por favor, no me impidas, no insistas, no lo hago por mal. Lucharía hasta el fin de los días contra la falsa moral. Por favor, no me impidas, no insistas, no lo hago por mal. Lucharía hasta el fin de los días contra la falsa moral.
Quiero ser libre.
Y eso no me haga sentir mal.
Quiero estar solo.
Y que nada, nada me dé igual.
In vielen Ländern des Südens gelten gigantische Infrastrukturprojekte nach wie vor als Meilenstein der Entwicklung. Die jeweilige Regierung verspricht sich Prestige, die Wirtschaft hofft auf mehr Wachstum und Arbeitsplätze. Paradebeispiel hierfür sind Staudämme und die dazugehörigen Stauseen. Mit ihnen sollen saubere Energie produziert und unpassierbare Flüsse zu Verkehrswegen ausgebaut werden. Die Kehrseite solcher Großprojekte kommt erst später zum Vorschein. Ist der Baulärm verklungen, steigt das angestaute Wasser und verändert die Lebensbedingungen der Menschen und den Lauf der Natur. Es besteht die Gefahr nachhaltiger Umweltschäden und oft werden Menschen aus ihrer angestammten Heimat vertrieben. Auch die wirtschaftliche Rentabilität solch gigantischer Investitionen, die gerne von Großbanken oder der Weltbank finanziert werden, ist umstritten. Brasilien, Guatemala, Mexiko. Es ist eine ganze Reihe von Ländern allein in Lateinamerika, in denen die Regierungen Staudämme planen und sich die betroffene Bevölkerung zum Widerstand rüstet. Ein Beispiel ist das Wasserkraftwerk La Perota im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero.
Trotz der Armut ist die Welt am Rio Papagaio noch halbwegs in Ordnung. Zwar hat es seit Monaten nicht mehr geregnet, doch die Fluten des Flusses ermöglichen der ganzen Region das Überleben während der Trockenzeit. Carmen Ceballos bedeutet der Fluss alles.
Wasser bedeutet für uns Leben. Schon mit 8 Jahren habe ich hier gebadet. Früher haben wir uns hier immer gewaschen, das Trinkwasser geholt und den Mais gereinigt. Heute sorgt der Fluss vor allem für den guten Boden, auf dem wir alles anbauen. Mais, Bohnen, Kürbis, Chili, Tomaten, Bananen, Papaya, Wassermelonen.
Chile, Tomate, todo, Plátano, Papaya, Sandía.
Sollte die Regierung ihre Pläne für die Gegend umsetzen, würde sich das Leben von Carmen Ceballos vollkommen verändern. Wenige Kilometer flussaufwärts ist das Stauwerk La Parota geplant, dessen Turbinen Strom für die Millionenstadt Acapulco an der nahegelegenen Pazifikküste produzieren sollen. Auf dem Land von Carmen Ceballos würde dann höchstens noch ein Rinnsal vorbeifließen, an Landwirtschaft wäre nicht mehr zu denken. Schlimmer noch die Folgen am oberen Flusslauf. Hier würde das Megaprojekt mehr als 17.000 Hektar Land überfluten. An die 25.000 Menschen müssten dem Stausee weichen und sich eine neue Bleibe suchen. Für den Bauern Rafael Cortes ist das ein Albtraum. Wo sollen wir denn künftig säen? Wir sind Bauern, wir haben nicht gelernt, mit einem Computer umzugehen. Leider haben unsere Eltern kein Geld gehabt, um uns eine höhere Bildung zu finanzieren. Viele Bewohner rund um den Rio Papagayo sind sich einig, das Megakraftwerk muss verhindert werden. Mit Straßenblockaden, Demonstrationen und juristischen Klagen kämpfen sie gegen den geplanten Staudamm. Auch in Brasilien stehen Konflikte um Wasserkraftwerke auf der Tagesordnung. Das größte Land Lateinamerikas erlebt zurzeit eine Neuauflage dieser Art von Entwicklungspolitik, die auf großen Infrastrukturprojekten basiert. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit verkündete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ein riesiges Investitionsprogramm zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, kurz PAC genannt. Dabei geht es vor allem um neue Verkehrswege, Energiegewinnung und bessere Standortbedingungen des boomenden Agrarsektors. Der Wissenschaftler Luiz Fernando Novoa vermisst die Nachhaltigkeit dieser Entwicklungsstrategie.
Das Programm zur Wachstumsbeschleunigung, der Name sagt es schon, dient der Stärkung des vorherrschenden Wirtschaftsmodells. Es geht darum, Brasilien in ein großes Exportland von Rohstoffen für den Weltmarkt zu verwandeln. Dafür sollen die natürlichen Reichtümer des Landes in Anspruch genommen werden. Den Bereichen Transport und Energiegewinnung kommt in diesem Wachstumsplan zentrale Bedeutung zu.
In Brasilien, einem Land mit starken sozialen Bewegungen, die einst vom Ex-Gewerkschaftler Lula mit ins Leben gerufen wurden, ist der Konflikt vorprogrammiert. Seit den 80er Jahren existiert eine starke Bewegung gegen die Errichtung neuer Staudämme, wie auch gegen neue panamerikanische Straßenprojekte. Sie arbeitet eng mit den einflussreichen Organisationen der Landlosen und der Indigenas zusammen, beides Bevölkerungsgruppen, die mehr als andere von Vertreibungen und Umweltzerstörung betroffen sind. Die Aktivisten kritisieren eine Energiepolitik, die sich an althergebrachten Wachstumsmythen orientiert und plädieren für alternative Energiequellen sowie für eine an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierte Landwirtschaft. Derzeit konzentriert sich der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern neuer Staudämme am Rio Madeira, mitten im endlosen Amazonas-Urwald. Die Planungen des PAC sehen hier zwei Staumauern vor, die der abgelegenen Region neue Arbeitsplätze und eine sichere Stromversorgung bescheren soll. Die Kritiker fürchten um den Lebensunterhalt der Indigenas und anderer Bewohner der Flussufer, die hauptsächlich vom Fischfang leben. Der Rio Madeira gilt als einer der fischreichsten Flüsse. Mehrere Fischarten kommen nur hier vor und sind nach Meinung von Ökologen vom Aussterben bedroht. Luiz Fernando Novoa, selbst engagierter Umweltschützer im abgelegenen Amazonas-Bundesstaat Roraima.
Die Staudammprojekte am Rio Madeira haben großen Einfluss auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung und den Zustand der Umwelt. Und es handelt sich um eine besondere Region, den westlichen Amazonas, den bisher am wenigsten zerstörten Teil dieses Urwaldgebietes. Es ist ein tropischer Regenwald mit vielen endemischen Tier- und Pflanzenarten und vielen indigenen Gruppen, die die Uferregion bewohnen. Diese Bevölkerung sowie das gesamte Ökosystem werden direkt von den geplanten Staudämmen des Rio Madeira, des größten Amazonas-Zuflusses, beeinflusst.
Mittlerweile ist der Streit auf höchster Ebene angelangt. Das Umweltministerium und die zuständige IBAMA-Behörde weigern sich, das Projekt zu genehmigen, sehr zum Unwillen des Präsidenten Lula, der auf zwei Wasserkraftwerke nicht wegen ein paar Fischarten verzichten will. Mehrere tausend Kilometer nördlich, im Hochland des zentralamerikanischen Guatemala, stehen sich ebenfalls die Interessen der ansässigen Indigenas und die Politik und Wirtschaft gegenüber. In der einstigen Bürgerkriegsregion Ishkan soll am Rio Negro ein riesiges Wasserkraftwerk entstehen mit einem Stausee, der an die 30 Dörfer überfluten wird. Neu ist das alles nicht. Schon vor 30 Jahren wehrten sich Gemeinden am Rio Negro gegen ein Staudammprojekt. Die damalige Militärregierung antwortete mit einem blutigen Massaker an der lokalen indigenen Bevölkerung. Wie präsent die schrecklichen Ereignisse von damals immer noch sind und welche Kraft die Staudamm-Symbolik besitzt, macht die Aussage des indigenen Kleinbauern Guillermo klar.
Yo tuve 3 años en la montaña como animales. Y ahí se masacraba mi mamá, mi papá.
Ich habe im Alter von 11 Jahren zugesehen, wie die Armee meine Eltern ermordete. Ich habe heute noch Albträume wegen des Krieges. Und jetzt planen sie wieder diese Megaprojekte, von denen nur sie selbst profitieren. Und wieder wollen sie uns vertreiben. Aber seit den Friedensverträgen haben wir das Recht, teilzuhaben und mitzugestalten.
Das sehen bestimmte Kreise in Guatemala anders. Seit Monaten polemisiert das kommerzielle Radio im Ishkan, das unter dem Einfluss der traditionellen Oligarchie Guatemalas steht, gegen den Gemeinderat, aber auch gegen die Kirche und den Bürgermeister, die die indigenen Gemeinden unterstützen. Dort werden diese unter anderem als Terroristen verunglimpft. Doch sind das alles nicht mehr als lokale oder regionale Auseinandersetzungen? Mitnichten, denn auch deutsche Unternehmen verdienen an umstrittenen Staudammprojekten und über die Köpfe der einheimischen Bevölkerung hinweg.
Wie aus dem Nichts tauchte 1999 in Paris die kubanische Band Orishas auf und wirbelte mit ihrer Mischung aus spanischsprachigem Hip-Hop und Elementen der traditionellen kubanischen Musik die europäische Musikszene auf. Nur kurze Zeit später setzte sich der Siegeszug ihres Debütalbums A lo Cubano in ihrer kubanischen Heimat sowie in Lateinamerika und in den USA fort. Mittlerweile, nach 3 regulären Alben, mehreren Grammy-Nominierungen und einer Fülle von goldenen Schallplatten, scheint für die 3 Mit-30er der Zeitpunkt gekommen zu sein, eine Art Rückschau zu halten. Ihr aktuelles Best-of-Album, Antidiotico, ist dabei der Schlüssel, die Orishas in ihrer ganzen Bandbreite zu verstehen, meint Yotuel, Rapper der Orishas.
Ich glaube, es spiegelt 10 Jahre Karriere von 3 kubanischen Migranten, die ihre Heimat verließen, um sich ein neues Leben aufzubauen, die kämpfen und eine neue Sprache lernen mussten, die eine neue Familie gründeten und neue Freunde fanden, die also wieder bei Null anfangen mussten. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber jetzt ist auch der Moment, innezuhalten und zu schauen, was haben wir in dieser Zeit geleistet und erreicht.
Geleistet haben sie zweifellos eine Menge. Die Anfänge waren sehr schwierig, als sie sich mittellos und halblegal in Paris formierten. Und jetzt, nachdem sie so viel in und durch Europa erreicht haben, ist das Leben auf dem Kontinent alles andere als normal für sie, sagt Roldan, Sänger der Band.
Die Hälfte unseres bisherigen Lebens und unserer Erinnerungen gehören Kuba. Für mich kann ich sagen, dass ich versuche, mich dem Leben in Paris und in Europa anzupassen. Aber gewöhnen werde ich mich nie daran. Das ist unmöglich.
Lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado de continente colonizado, explotado, marcado, no voy a...
In ihren Texten halten die Orishas die Erinnerungen an ihr Leben im kubanischen Barrio aufrecht. Sie singen über die Jugendlichen, über die afro-karibische Religion Santeria, aber auch über die täglichen Probleme von Mangelwirtschaft, Drogen und Prostitution. Das Leben im vermeintlichen Paradies Europa ist mittlerweile ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der kritischen Reflexion in ihren Songs.
Wir erzählen vom Leben der Migranten, wie sie sich wohlfühlen, aber auch wie sie leiden und woran es ihnen mangelt. Wir reden über unser Heimweh, unsere Sorgen und unsere Freude. Ich glaube, darum geht es in unserer Musik. Egal, aus welcher Gegend Lateinamerikas du nach Europa kommst, hilft sie dir, dich besser vorzubereiten und geistig und emotional nicht ganz so schutzlos zu sein.
A nivel sentimental y a nivel espiritual.
Estoy cantando pa' mi gente. Eso que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente.
Tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes, ya no me puedo
quedar. Estoy cantando pa' mi gente.
Eso que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente.
Se lo canto a mi madre buena. Mira lo que lindo suena.
Estoy cantando pa' mi gente.
Eso que llaman emigrantes.
Obwohl 11 Millionen Kubaner sie kennen und schätzen. Obwohl Fidel Castro sie höchstpersönlich zum Essen einlud, um sich über Hip-Hop und Rap informieren zu lassen, die lange als Musik des Feindes verpönt waren. In ihrer Heimat hätten sie niemals denselben wirtschaftlichen Erfolg haben können wie in Europa. Es gibt dort einfach keinen Markt für CD-Produktionen. Der Monatslohn der Kubaner ist zu gering, um sich die teuren Silberlinge leisten zu können. Verdienen können Musiker in Kuba nur durch ihre permanente Live-Präsenz und durch das Rotieren ihrer Stücke im Radio. Trotz ihrer physischen Abwesenheit haben die Orishas in Kuba die Musikszene nachhaltig verändert und die Tür für eine Vielzahl ähnlicher Experimente urbaner Musik geöffnet. Womöglich sind die Orishas ja bereits jetzt schon Botschafter Kubas in Sachen neuer progressiver Musik.
Nein, nein, langsam. Also diese Frage ist uns schon so oft gestellt worden, dass wir es mittlerweile schon selbst glauben. Klar, aber es hilft dir schon gewisserweise, weil du Verantwortung übernimmst und dich dazu verpflichtest, die Musik und die Texte sehr ernst zu nehmen. Und gut, wenn wir also Botschafter der neuen und jungen Musik Kubas sind, dann fühlen wir uns sehr geehrt, dass die Leute uns diese Verantwortung übertragen.
Pläne für eine Rückkehr nach Kuba haben die Orishas vorläufig nicht. In Paris, Madrid und Mailand, wo die drei leben, haben sie sich ihr kleines kubanisches Refugium aufgebaut. Dort treffen sie sich mit Freunden, trinken Rum, aus Kuba natürlich, kochen Bohnen mit Schweinefleisch und spielen Domino. Einmal im Jahr besuchen sie ihre Familien in der Heimat, treffen sich mit alten Freunden und ehemaligen Nachbarn. Die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse auf der Insel nehmen sie aber auch aus der Ferne sehr genau wahr. Der nunmehr einjährigen Abwesenheit des Maximo-Leader Fidel Castro von der offiziellen politischen Bühne misst Roldan keine allzu große Bedeutung bei. Von einem Wandel gar will er nichts wissen.
Das glaubst aber auch nur du, dass der Typ verschwunden ist. Die Dinge haben sich nicht wirklich verändert. Es gibt ein, zwei Änderungen hier, eine kleine Öffnung in Richtung Ausland dort. Angestoßen wurde das von seinem Bruder Raúl Castro. Ansonsten äußern sich die Kubaner nicht besonders. Die Situation ist eigentlich wie immer. Wir glauben, dass es momentan keinen radikalen und einschneidenden Wandel geben wird. Wir werden sehen. Allerdings hoffen wir, dass egal was geschieht, es das Beste für das kubanische Volk sein wird und dass vor allem die USA nicht ihre Klauen über uns ausbreiten werden. Wir möchten von niemandem Kolonie sein. Seit 40 Jahren versuchen wir, die Dinge auf unsere Weise zu meistern. Und ja, hoffen wir, dass die Probleme im eigenen Haus gelöst werden.
Orisha? Pitbull? Ay, mi madre, ya tú sabes.
Latinos, pon las manos para arriba, párense y prepárense, dale.
Otra vez Orisha se pegó, ya está aquí, pa' que no digan que se ha quedado en Bali, pa' que no siga comentando, ya mi banco está aquí. Si esto es tuyo, recoge lo que ahora me toca a mí. One, two, three, ¿dónde está? ¿Cuál es? Este dice que me capité, porque mira que tengo ganas.
Sabes que tengo el punto uso que tú, vivo cañón de deja quieto. Esto no va a parar, no va a acabar. No, que no falla. Yo soy el nombre Juan pa' que te entere con mi amigo ya seré. Esto no empezó hoy. Toma lo que te doy, doy gasolina. Desafina vaselina pa' que relaje. El sapo está en la cima y no hay quien baje. El gallo quiere que yo te raje.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de